Der hat genau zwei Gesichtszüge. Der guckt grimmig, nee, drei. Der guckt grimmig, der guckt verwirrt und der lacht verwirrt, debil. Das sind seine drei Moves, die er hat. Der leidet die ganzen Film über. Da hofft man, dass irgendwas auf ihn drauffällt. Und
ein belegtes Brot mit Wicked.
Wicked!
Ein belegtes Brot mit Hut.
Hut!
Alter, jetzt muss ich schon wieder an H.P. Baxter denken.
Wicked!
Wicked!
Ach so, ich dachte wegen Hut.
Willkommen.
Ich habe mich in dem Oeuvre nicht so gut aus, aber...
Wollen wir einfach auch wieder mal so in die Folge starten? Heidi Ho, fertig?
Welche Folge? Wir sind doch hier unter uns. Wieso Folge?
Ja, das ist immer so ein Moment, wo wir uns privat fühlen.
Fakt 2020 geguckt von
ja.
Hans-Joachim.
Ich habe den sogar mit Berg besprochen in der Folge Mischpoke, I Need You on the Floor. Oh.
Stimmt. Ich habe ihn aber nicht gesehen.
Ja, und deswegen, ich weiß es, weil ich H.P. Baxter auf Thumbnail gemacht habe und dieser Titel ist halt legendär. Hört gern rein. Und tatsächlich hat mir das, ich mag ja eigentlich H.P., aber irgendwie hat mir das die Band so unsympathisch gemacht, wenn man sich den mal anguckt.
Ja, das könnte
Empfehlung. Passieren. Aber er macht jetzt auch Werbung für McDonald's, also von daher, der ist ganz unten angelangt.
Habe ich auch von vielen gehört, die auch Scooter mögen, die gesagt haben, nachdem ich das gesehen habe, oh nee.
Ja. Aber das ist auch, ja, also das ist auch wieder so eine Kunst. Ich hatte das Thema vorhin mit meiner entzückenden Sofabegleitung, dass sie auch gesagt hat, ja, wir haben ja damals mal die und die Doku gesehen über die Band. Die kannte ich ja vorher auch nicht, aber die hat es halt geschafft, dass ich mich dafür interessiert habe und dass ich das Thema spannend fand. Da ging es damals um diese Doku über die Dixie Chicks. Wir haben Dixie Chicks und Country-Musik gar nicht gehört, aber die Doku ist halt sehr spannend und die bringt sie dir näher, vor allem was das da ausgelöst hat. Und dann im Parallel dazu, dass sie halt gesagt hat, ja, es gibt halt auch so viele Filme, so wie A Complete Unknown zum Beispiel oder sowas, wo Bob Dylan als Geheimnis immer noch Geheimnis bleibt. Ob du das jetzt guckst oder nicht, du gehst danach nicht los und hörst eins der 55 Alben, die er hat.
So, das ist schwierig.
Naja, ja. Und bei Scooter, ich wollte die unbedingt sehen. Vielleicht hat mein kleines Herz mich davor bewahrt, weil einer von uns muss ja seine Fahne noch ein bisschen hochhalten. H.P. Baxter Fahne.
Vielleicht. Aber so nebenbei kann man durchaus sagen, Heidi Ho, Welt. Wir sind da und es ist vielleicht auch nicht das letzte Mal heute, dass wir über irgendwas gesprochen haben, was mit so realen Begebenheiten in irgendeiner Art und Weise zu tun hat, wo man dann danach sich damit beschäftigen möchte. Dazu aber dann später auf jeden Fall mehr. Mhm. Wir sind jetzt hier also wieder da, der Mo, der Sandro, der Berg. Wir gucken mal, was wir hier aus dem Boden hier stampft kriegen. Wir haben auf jeden Fall vieles da, auch einiges, was wir so zusammen besprechen oder zumindest mit mehreren. Und da ist auch viel aktueller Scheiß dabei. Also da kann man schon mal gucken.
Ja, Tür auf und eingetreten.
Direkt was nachholen eigentlich, weil wir haben ja so eine Arthouse-geschwängerte Mubi-Folge das letzte Mal abgeliefert und haben den Mainstream-Blockbuster rausgelassen. Auch aus dem guten Grund, weil wir eigentlich vorhatten, zu Captain America Brave New World ein Special zu machen. Als Mo dann allerdings aus dem Kino kam, haben wir eine geharnischte Einschätzung seinerseits bekommen, was das für eine dumme Scheiße ist. Und damit hat sich, liebe Zuhörer, das Special leider erledigt. Und wir haben es einfach mit in diese Folge reingeschleppt. Denn ich habe ihn mittlerweile auch gesehen. Und ich sag's, wie es ist. Das MCU ist bei mir wie so Dexter Staffel 5. Ja, ich guck das. Ich mag die Figuren. Also ich weiß aber, dass es eigentlich längst nicht mehr wirklich qualitativ gut ist. Aber irgendwie, es ist halt so, man begibt sich immer wieder gern zu dem, was man kennt. Und deswegen gucke ich das meistens schon noch. Also ich gucke eigentlich alles, mittlerweile nicht mehr alles im Kino, sogar ich bin da soweit. Aber bei dem wollte ich dann irgendwie dann doch schon mal wissen, was machen sie denn jetzt? Ist das wirklich ein Neustart? Ist das irgendwie Ende Phase 5, jetzt geht's auf Doomsday los? Was bringen sie jetzt in Stellung? Kommen die neuen Avengers? Wie ist Sam Wilson als Captain America? Und was hat den Carlo Esposito damit zu tun? Und Mo, würdest du sagen, es ist ein richtig schöner Neustart fürs MCU?
Nee. Also das ist Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das ist die Missing Episode von Falcon and the Winter Soldier. Weil besser ist das nicht. Das ist wie so ein Special. So wie Doctor Who zu Weihnachten immer so ein 1,5-Stunden-Special macht, ist das hier so ein Special, was maximal TV-Niveau hat. Und selbst dafür ist es nicht gut. Also der Film war ja...
Hast du das geguckt eigentlich, Falcon and the Winter Soldier?
Ich habe das geguckt, ja.
Respekt. Ja. Der Hamo guckt das immer heimlich, ne?
Nee, gar nicht heimlich. Ich habe das geguckt und habe auch da gesehen, in dieser Serie, ich weiß gar nicht, haben wir nicht drüber geredet, aber innerhalb der Serie ist schon irgendwie... ist ein guter Film versteckt. Aber für die Serie war es zu lang, dafür war es zu langatmig. Auch wieder das typische Problem, wir tun mal ganz viele Leute rein. Hier ist es ja so, konnte man ja lesen, dass unser Freund, der Hühnchenverkäufer, der ist ja erst nachträglich rein erfunden worden, weil es musste schon eine schlimmere Version gegeben haben, in der er nicht drin war. Und dann hat man gesagt, oh, wir brauchen jetzt hier noch einen Bösewicht, weil all die Bösewichte, die wir haben, die sind ja gar nicht böse. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Dieser Film hat mir auf jeden Fall ganz deutlich gezeigt, Harrison Ford soll aufhören mit Schauspielern. Es tut mir einfach weh, das zu sehen. Alles, was er da macht, ist schlimm. Alles, was, wie heißt der Vogel, der Captain America spielt? Anthony Mackie. Ja, also das hier hat mit Captain America wirklich gar nichts zu tun. Das ist so wie die Lego-Version von Captain America. Der ist so nutzlos, der ist mir unsympathisch. Der soll der Falken bleiben. Oh, der ist ja auch der Falken, der hat nur jetzt halt das Schild, weil es kein anderer tragen will oder was. Ich weiß es nicht. Also ich hatte keinen
Vielleicht ist das
Spaß.
So schwer, ich doch. Weiß es doch auch nicht. Ja. Aber das Ding ist halt, ich sehe das ja halt hier, ich höre euch zu und ich sehe das Ganze von außen. Und ich glaube halt auch irgendwie, wenn ich mir Freitagabend eine Flasche Wein aufmache und kann auf Disney Plus das anklicken, dann gucke ich den auch.
Also, ja, aber
es
dafür,
ist halt, ich weiß
das
halt, da kommt, das ist für mich das Level, wie weswegen ich immer noch Frühstücksfilme gucke. Ich weiß, da kommt nichts Dolles, aber ich weiß, das wird mich für den Moment auf die Art und Weise, wie ich das brauche, unterhalten und es ist fein.
Ich verstehe
das. Das ist aber
auch
schade. Ich meine, du hast halt so viel gehabt in diesem MCU. Das hat sein eigenes Ding aufgebaut. Das hat Bedeutung. Das hat so viele.
Möchtest du mal kurz festhalten?
Das hat so viele Leute angesprochen und das hatte ein Production Value eine ganze Zeit lang und so. Und jetzt ist das aber irgendwie, das Interesse ist abgeebbt, aber das Plateau, worauf man sich bewegen kann, ist immer noch so groß, dass du sagst, okay, dann nehmen wir das und wir nehmen uns hier die Geschichte aus dem Regal und da die Geschichte aus dem Regal und spinnen hier mal was weiter und dann die Figuren, die kennen die Leute, die finden die gut, das packt man hier alles mit rein. Das hat alles keine Seele und keinen Wert mehr. Das ist Quatsch.
Und das hier ist wirklich das beste Beispiel dafür. Sie nehmen sich einen String, den sie selber ganz, ganz lange unten im Schuhkarton versteckt hatten, den alten Hulk. Und dann nehmen sie sich ein bisschen was aus der Serie, weil sie die Leute ja weiterhin dahin treiben wollen. Nee, ihr müsst schon alles gucken, wenn ihr so richtig jedes Easter Egg verstehen wollt. Dann werden ja Charakter, die man mag, also Bucky ist ja ein Charakter, der wird schon gemocht. Ich meine, der ist auch Teil eines der besten Marvel-Filme im zweiten Captain America. Aber hier, ich bitte dich, warum war der überhaupt da? Und was soll der alte Captain America, dem so viel Unrecht passiert ist, der Schauspieler, ich will dem nichts Böses. Der hat genau zwei Gesichtszüge. Der guckt grimmig, drei. Der guckt grimmig, er guckt verwirrt und der lacht verwirrt, debil. Das sind seine drei Moves, die er hat. Der leidet die ganzen Filme über. Da hofft man, dass irgendwas auf ihn drauf fällt. Und das Ding mit dem roten Hulk, ist ja kein Spoiler, habt ihr ja im Trailer gesehen. Ey, so lahm. So. Ach ja, genau. Die Eternals werden hier auch noch reingeworfen, weil das ist ja der eine Film, den so ziemlich gar keiner mehr kennt. Den haben alle maximal einmal gesehen, weil der halt scheiße ist. Und da wird noch ein Teil so rangeklebt, damit man sagt, ich glaube, den muss ich noch mal sehen, damit ich verstehe, was das ist. Nein, das ist eine Falle. Ihr müsst gar nichts sehen. Ihr müsst auch nicht Falcon and Winter Soldier sehen. Gar nichts, weil euch wird die ganze Zeit erklärt, was ihr da seht. Und weil das nicht reicht, gleich 3-4 Mal. Also in dem Film wird 7 Mal ungefähr gesagt, der arme, alte, schwarze Captain America wurde schlecht behandelt, wurde ins Gefängnis gesperrt, deswegen kann der nicht mehr in geschlossenen Räumen sitzen. Oh Mann. Es wird ungefähr 24 Mal gesagt, wie schlecht sich unser neuer Captain America damit fühlt, dass er Captain America ist, aber ja eigentlich kein Captain America, weil kein Super Soldier und soll halt verkauft werden. Das ist auch nicht nötig. Hier reicht es, dass dieser schwarze Fummel-Dude Nee, ich kann's ja, das wäre ja ein Spoiler, aber wirklich.
Nee. Du hast einfach auch gerade schon.
Also der Endfight, was ist das für ein Endfight? Ich bitte dich.
Du hast ja gerade auch schon gedroppt, dass Bucky vorkommt, aber ist ja egal. Wir sind ja hier Steven Spielberg, das heißt ja nicht umsonst so.
Bei dem anderen, pass auf, das andere Cameo habe ich nicht verraten, weil ich mich bis zum Schluss gefragt habe, das ist doch CGI, ne? Das ist CGI.
Also, passt auf, wir machen es kurz. Der ganze Film ist Exposition, ne? Dass damit Berg den Film Freitag anmachen kann, ohne Falcon and the Winter Soldier geguckt zu haben, den Hulk von 2008 schon wieder vergessen zu haben und heimlich Eternals gut zu finden und der sich dann darüber freut, dass dort der Celestial im Wasser liegt. Deswegen wird alles, dieser Film hat damit zu tun, die ganze Zeit zu erklären, wo wir eigentlich sind. Und das, deswegen muss ich auch sagen, ich nehme auch.
Finde ich gut.
Ja, super. Und ich glaube,
dass wir an nichts erinnern.
So, und ich glaube auch, dass die das genau wissen. Das ist das große Problem. Und deswegen, ich glaube, das ist eine Einstellungssache. Das ist aber trotzdem natürlich sehr hinderlich, wenn ich finde Harrison Ford sehr gut in dem Film. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, er ist halt einfach seine Figur aus Shrinking. So, literally, einfach, ne? Mhm. Aber trotzdem hat er zumindest einen Arc. Und das ist aber trotzdem weird, wenn der Film. Ist doch so. Er hat einen Arc.
Ob das der Arc für Leute, die um 4:30 eine Tablette nehmen, damit sie um 19 Uhr ins Bett gehen können.
Ja, ist ja so. Aber er ist der Protagonist in dem
Film.
Jetzt
red hier nicht schlecht über Steven. Bitte.
Genau. Er ist der Protagonist in dem Film. Er ist am Anfang und am Ende eine andere Person. Und Sam Wilson ist am Anfang so, ich weiß nicht so richtig, ob ich diesen Job noch machen kann. Und am Ende, ich weiß nicht so richtig, ob ich diesen Job noch machen kann. Und mit ihm passiert halt einfach nichts. Und deswegen, das ist ja schon mal ein großes Fail.
Was mit Harrison Ford passiert, ist von Sekunde 1 absolut unglaublich.
Ja, du magst es nicht, aber nichtsdestotrotz entwickelt sich die Figur.
Ja, okay, meinetwegen.
Die entwickelt sich ja im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist am Anfang Präsident, am Ende ist er jetzt nicht mehr wirklich Präsident. Und das ist halt so weird, wenn er die ganze Zeit sagt, meine Tochter Betty hat angerufen. Können Sie versuchen? Ja. Also so als wie, wer ist Betty? Aha, niemand redet so, weißt du? Das ist halt alles.
Naja, vor allem auch die Frage, wer ist Betty? Ja, das ist die Troller, die mit Hulk gebumst hat in dem Film, den keiner mehr kennt, weil der ist ja auch online nirgends zu finden.
Warum eigentlich
bis heute wird er ja nicht richtig zur Familie gehört. Also,
egal. Also, ich fand ihn nicht so schlecht. Der hatte hier und da ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Aber es ist ein Durchlauf-MCU-Film.
Ja, aber ich fürchte, das werden die anderen auch, ne?
Ich freue mich tatsächlich sehr. Ich freue mich mehr auf Thunderbolt, muss ich sagen. Der ganze,
erwarte ich
ganze
überhaupt Konzept. Nichts von.
Ich mag Bucky, ich mag Yelena. Das sind schon einfach zwei coolere Figuren. Ich mag auch den Red Guardian. Also, wie heißt der? David Harbour. Das sind einfach drei Schauspieler, die gut sind und drei Figuren, die ich mag. Und das hat der Film hier schon mal nicht. Also ich finde Sam Wilson relativ langweilig, der neue Falcon ist langweilig.
Langweilig? Der geht einem nonstop auf den Sack.
Ne, der ist quasi Spider-Man. Egal.
Ja.
Wer guckt den ja schon? Ja. Wir sind jetzt ruhig, wir haben jetzt drüber gesprochen.
Genau.
Komm.
Reicht.
Wir haben jetzt hier einen Film gehabt, der aus einer Reihe entspringt, die sehr beliebt war, viele Anhänger hat, Schauspieler hat, die irgendwie cool sind, hier sich in coole Figuren etabliert haben und Action und ein bisschen dies und ein bisschen das und was Leute so freut. Und kommt zu einem Film, der so ähnlich ist. Wir haben nämlich The Gorge, kann man auf Apple TV Plus gucken und der hat halt einfach auch eine absolute Gaga-Geschichte, die uns erzählt wird. Hat ein bisschen Action hier, ein bisschen Liebelei da, hat Miles Teller und Anya Taylor-Joy. Fertig ist die Laube und die Leute gucken den. Wir haben den alle vier geguckt und da Steven ja heute nicht hier am Start ist, hören wir uns einfach als Opening an, was er dazu zu sagen hat.
The Gorge. The Gorge. Gorge. Was für ein schönes Wort. Ich könnte das den ganzen Tag sagen. Also wie man sich so einen coolen Titel überlegen könnte, da war ich schon direkt dabei. Als ich den ersten Trailer von The Gorge von Scott Derrickson gesehen hatte. Also, die grundlegende Prämisse einer versteckt gelegenen, hunderte Meter langen Schlucht, die von zwei Seiten und damit von zwei unterschiedlichen Nationen bewacht wird, deren Aufpasser nicht miteinander kommunizieren dürfen und zwischen denen sich dann doch eine Liebesgeschichte entwickelt, klingt auf dem Papier super. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es nicht darum geht, niemanden in die Schlucht reinzulassen, sondern das, was drinnen ist, nicht rauszulassen. Klingt fetzy? Ist es auch. Mit ein paar kleineren und für den einen oder anderen sicherlich auch größeren Einschränkungen. Denn für mich geht zuerst einmal das Casting von Anya Taylor-Joy als Drasa und Miles Teller als Levi fast voll auf. Die etwas reserviert verspielte Zurückhaltung von Drasas Charakter und dem gebrochenen und auch romantischen Levi funktioniert super. Zunächst über Plakate, die sie per Fernglas lesen und später dann per Seilzug, Taxi, auch in Persona, kommen die beiden sich näher. Und das fühle ich, spätestens wenn die beiden das Tanzbein schwingen. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir schon, was in der Schlucht umherwandert. Aber erst durch den Absturz von Levi und dem waghalsigen Sprung von Drasa hinterher entfaltet sich ein Action-Monster-Gemetzel, das mir trotz der miesen Studio-Optik und dem teilweise unterirdischen CGI doch irgendwie Spaß gemacht hat. Mit ein bisschen mehr Feinschliff an dem Design und dem Setting und den Effekten hätte hieraus einen richtig coolen Kracher machen können. Allein die erste Szene nach Bodenkontakt in der Schlucht hat mir schon so ein bisschen Gänsehaut über den Körper geschickt. Natürlich ist die Backstory auch nicht mal ganz frisch und Sigourney Weaver als Antagonistin spielt wie auf Autopilot. Und dennoch muss ich sagen, dieser Film ist für mich ein klassischer Guilty Pleasure. Vielleicht hätte er für den einen oder anderen besser funktioniert, wenn er sich nicht so bierernst nehmen würde. Aber who cares? Ich hatte eine unterhaltsame Zeit. Ach ja, und natürlich krankt auch dieser Film wieder daran, dass er einfach zu lang ist. Hört endlich auf, Filme so lang zu ziehen. Warum muss denn jeder verkackte Film über 2 Stunden lang sein? Mann, hört auf damit. Jetzt. Sofort. Aus.
Ja. So. Da hat Steven viel Gutes und Richtiges gesagt.
Ja. Der hat uns die Bürde der Synopsis abgenommen.
Ja. Die Synopsis-Bürde.
Ja. Und das ist es halt auch, ne? Der Film ist halt darauf ausgelegt, nicht irgendwie was besonders Innovatives oder Tolles zu erzählen, sondern wir haben halt einfach so typische Tropen, ne? Wir haben halt irgendwie coole, hippe Schauspieler, die angesagt sind, die spielen auch noch, dass sie sich ineinander verlieben. Da hast du schon einen Großteil des Publikums abgeholt. Wir kriegen noch fette Action rein, ein bisschen Mystery ist dabei. Coole Optik, irgendwie ein außergewöhnliches Setting. Das sind halt die Zutaten, die wollen halt die Leute haben. Und das ist das auch, was an dem Film funktioniert. Was dann natürlich ab Hälfte 2, wenn es dann wirklich so um den Action-Part geht, passiert, ist halt super generisch, auch lieblos irgendwie umgesetzt. Das findet dann schon statt, dass das irgendwie alles sehr, sehr egal ist ab da. Aber bis dahin ist es, wenn auch viel unlogisch, halt auch echt unterhaltsam.
Also ich sag's, wie es ist. Ich habe einen Pacific Rim im Wald erwartet. Und das, sage ich jetzt mal so, hat man nicht wirklich bekommen. Viel Abgedrehtes habe ich trotzdem gesehen. Scott Derrickson macht halt eigentlich auch gute Horrorfilme, oder hat er zumindest mal. Sinister ist ein krasser Film. So, von daher habe ich mir schon ein Creature-Feature erwartet. Und am Ende habe ich mir so gedacht, ey, eigentlich hätte es diesen ganzen Kram doch gar nicht gebraucht. Lass die beiden sexy Dudes da im Wald stehen. Da ist auch kein Wald da gewesen. Das sehen wir leider auch, weil das für einen Apple-Film leider irgendwie unterdurchschnittlich hässlich ist, The Gorge. Aber okay, als sie da angefangen haben, Schach und Schlagzeug zu spielen, habe ich gewusst, was das eigentlich für ein Film sein will. Und wenn ich das sage, ich ziehe eine Rom-Com mit diesen beiden Hauptdarstellern einem Fantasy-Creature-Feature-Film vor, dann möchte das was heißen. Dann heißt das nämlich, dass dieser Aspekt des Films für mich leider gar nicht funktioniert hat. Also die hätten da weiter rumchillen können, flirten können. Ich hätte mir das angeguckt. Sigourney Weaver ist mir auch egal gewesen. Die hätte also das war ja so dumm am Ende. Egal, da will ich jetzt nicht spoilern. Aber die beiden hatten schon eine gute Chemie. Mein Gott.
Ja.
Das ist so ein, sind wir wieder beim typischen Freitagfilm. Das ist ein Freitagfilm mit Weinchen, Fingerfood und dann... Man langweilt sich nicht, aber man wird den auch sehr schnell vergessen, hat bis auf die 2, 3 ärgerlichen Sachen. Das mit dem Schachspielen ist ja nochmal aus einer ganz anderen Sicht auch bescheuert, weil wenn da immer nur einer ist, warum sollten dann überall Schachbretter rumliegen? Auch egal. Ich habe den die Liebe nicht abgenommen. Die hat sich sehr schnell verliebt. Ich weiß nicht genau, warum. Gibt keinen Grund für. Er hat vielleicht lange keine Frau mehr gesehen, deswegen ist die erste Frau in enger Hose schon gleich seine Nummer 1.
Das ist schon okay, das kann man sich schon zurechtdrücken, weil es sind beides ziemlich kaputte Leute. Also er halt auch wirklich hat sich jahrelang isoliert, sie ist gerade frisch isoliert,
Ich habe das von Rambo anders gelernt. Wenn du dich jahrelang isolierst oder sowas, passen. Dann ist nicht das Erste, was du machst, der nächsten Schickse irgendwie unter die Klamotten zu gehen. Aber gut.
Das ich fände halt es lustig, wenn sie ihn aus Versehen erschossen hätte.
Ja, ich habe mir ein bisschen mehr Thrill erhofft. Also ja. Diese Love Story jetzt mal gegeben und dann kommunizieren sie. Er ist mir zu schnell rüber. Das ist so, das hat viel kaputt gemacht auf meiner Seite. Ich hätte mehr gerne von diesem beide raten noch für sich und finden raus, was ist hier los, was ist hier los. Und dann kommt halt der Punkt in der Geschichte, wo alles das, was so los ist, dir die ganze Zeit erklärt wird. Und ab da ist das halt wirklich kein besonders guter Film mehr. Und alles, was mit dem dritten Hauptcharakter in diesem Film noch zu tun hat, ist halt einfach lazy writing. Das macht keinen Spaß mehr. Einmal gucken, gebe ich dir, die sind alle hübsch anzusehen, gar keine Frage, aber das ist halt wirklich nicht so ein, der hat keinen Kniff und seine anderen Filme hatten einen Kniff. Vielleicht liegt es hier daran, dass es ein Apple ist, ich weiß es nicht, aber der ist auch nicht besonders schön, müssen wir auch mal sagen.
Ne? Nee, gar nicht, aber er ist halt verdammt erfolgreich und vielleicht braucht auch Apple mal so einen Mainstreamer, deswegen sei ihnen das gegönnt. Es ist auch echt kein Totalausfall, ne? Ich frag mich halt nur, wie sowas, also man, das ist wieder so ein typischer Fall von, da sind zwei Filme drin. Weil du merkst das auch, weil diese ganze Mythologie, die da unten in dieser, in diesem Spalt, in dieser Schlucht dort herrscht und was da so passiert, da hat sich ja jemand richtig Gedanken drum gemacht. Also auch das Character-Design und die Screecher-Design, da ist ja, da hatte ich ja Fluch der Karibik-Vibes teilweise, ne, wenn ihr wisst, was ich meine. Und auch die Visuals, dann ist das mal irgendwie so ein bisschen in Violett gehüllt und dann ist es ganz, ganz gelb, super artifiziell.
Ja, da ist auch so ein bisschen
anderer Film plötzlich.
Da ist eben auch so ein bisschen Annihilation drin. Ne?
Ja, stimmt. Annihilation, die Fantasy-Variante, hier kann man sagen. Aber was ich, deswegen wundert mich, dass Steven den so toll findet, weil ich finde, der hat gar kein Mystery-Element. Alles wird total tot erklärt, es steht an irgendeiner Tafel, dann hörst du noch ein Bändchen an, da wird da auch alles nochmal erklärt. Und ja, ich finde, das ist so ein typischer Fall von dem, der wäre spannender gewesen, wenn ich gar nicht alles erfahren hätte.
Mhm. Aber das ist ja, glaube ich, etwas, woran wir uns gewöhnen müssen. Das Thema hatte ich ja schon mal angesprochen. Es gibt halt die Pläne, Filme immer und immer und immer wieder sich erklären zu lassen, weil den Leuten bewusst ist, sie machen hier einen Film, der niemanden vor den Fernseher bannt. Das heißt, das ist ein Second-Screen-Erlebnis. Und deswegen wird das so viel erklärt. Das ist bei Captain America genauso wie bei jeder dritten Netflix-Produktion. Das wird ein Thema für uns alle werden, für die Zukunft, weil die, die nach uns wachsen, sind halt alle dümmer als wir. Das ist halt schwierig. Aber ich hätte, glaube ich, wahrscheinlich lieber so eine Indie-Rom-Com gesehen mit den beiden. Meinetwegen dasselbe Szenario, aber dann ohne The Gorge, weil The Gorge, als sie dann unten waren, war mir das zu viel Stranger Things. So, ich weiß nicht, fand das Creature-Design jetzt auch nicht so super spektakulär. Haben mich irgendwie an die Ents erinnert. Die waren nur schneller hier halt. Deswegen.
Zombie-Ents.
Also ich glaube, in zwei Monaten werden wir alle nicht mehr wissen, was wir da geguckt haben. Wenn es überhaupt so lange dauert. Ne?
Aber ich verstehe, dass man seinen Spaß damit haben kann. Alles cool.
Yeah. Oh. Gehen wir lieber zum nächsten rüber und schauen mal, was unser guter Alter jetzt auf seine klapprigen Tage so abliefert im Genre.
Meinst du den Schauspielern, der explizit gesagt hat, ich drehe keine Actionfilme mehr und das nächste, was dann kommt, es war ein Actionfilm?
Es ist aber auch kein Action.
Und das danach war ein Actionfilm und das danach war ein Action.
Ja. Naja, obwohl
Liam Neeson
in The Land of Sand and Sinners hier Dingsbums, den fanden wir ja gut. Also wir wollen ihn jetzt mal nicht ganz sagen. Ja. Also Liam Neeson, Absolution. Sein neues Meisterwerk?
Machwerk,
ja. Machwerk. Er trägt denselben Schnurri wie in dem anderen Film. Auch dieselbe Lederjacke, habe ich vorhin schon bemerkt, als wir noch off-camera waren. Ne?
Ich weiß nicht mal mehr, welcher Film, welchen du meinst.
In The Land of Saints and Sinners.
Ach so, Marlowe gab es ja auch. Nee, aber ich meinte Memory, da hat er auch Alzheimer.
Ja, der hat ja hier keinen Alzheimer.
Naja, aber erzähl mal.
Also, pass auf, die Geschichte relativ simpel. Hier haben wir den alternen Gangster, der früher einfach die schmutzige Arbeit für viele Leute gemacht hat. Er hat nur eine Jacke, die ist eben aus den 70ern. Und der versucht, auf seine alten Tage wieder Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen. Ne? Das ist, glaube ich, die einzige. So, er will raus aus der kriminellen Welt. Das wird ihm aber nicht so richtig erlaubt. Er muss erstmal irgendwie noch dieses eine Ding machen. Dann sind junge Leute dabei. Alles geht schief. Und das ist im Grunde der Film. Es könnte ein typischer Liam Neeson Actionfilm sein. Ist es irgendwie nicht, weil der sich hier furchtbar, furchtbar ernst nimmt. Unser Hauptdarsteller ist eine traurige Figur, der dann auch noch die Nachricht bekommt, dass er irgendwie nicht mehr also er braucht sich keine große Flasche Shampoo mehr kaufen, das lohnt sich nicht. Und das macht diesen ganzen Film dann so ein bisschen drippy, wie ich das immer nenne. Schmalzig, unnütz und ja, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Ich habe den vor, weiß ich nicht, einem Monat gesehen oder so. So, du hast es vorhin super gesagt, Sandro. Du hast gesagt, ich habe Viertelstunde geguckt und dachte, ich habe Memory angemacht oder den Film davor oder eben den anderen Film davor. Das ist alles eine Mischung. Der einzige Film, der so ein bisschen rausspickt, ist hier, glaube ich, der, wo er in Mexiko den kleinen Jungen vor
der Marksman.
Genau, der sticht raus, weil der ist halt quasi in der Wüste und hier ist er ständig in der Stadt.
Da ist er im Schnee. Also das ist so setzt du dir ja deine Liam Neeson Pinball-Map irgendwie so zusammen, so versuchst an gewissen Attributen, das ist der Film mit Ed Harris und das ist der Film, wo er sein Geld zurückgibt.
Also immer so ein bisschen dieses kleine Ding, was die dann unterscheidbar macht.
Deswegen musste ich so lachen, als Mo angefangen hat, er spielt hier einen alternden Gangster-Boss, einen alternden Gangster, wo ich mir frage, in welchem Film spielt er das denn eigentlich nicht mehr?
Ja, aber ist das, okay. Hast du was. Ja, das ist Love Actually, da ist er, aber gut.
Okay, also ganz anders. Ja, genau. Genre. Also wie gesagt, tatsächlich hat er ja vor ein paar Jahren schon Memory gemacht. Da hat er auch sein Gedächtnis verloren. Das geht ja in so eine ähnliche Richtung. Ich musste auch sehr oft an Knox Goes Away denken. So einfach nur so von dem, was der Film über den Protagonisten erzählen will. Und ja, damals war, wie gesagt, bei Memory war es meines Erachtens, war aber dement wirklich. Und hier sind es ja Gehirnschädigungen durch die Schläge. Das geht auch voll unter in dem Film, weil er ist ja ehemaliger Boxer gewesen und die Boxszenen mit ihm sind schon herrlich. Das hat schon dieses Taken über den Zaunspringen-Niveau. Und das Ergebnis ist aber irgendwie das Gleiche. Was du halt hier hast, ist teilweise ein bisschen was Surreales und das fand ich erfrischend. Das hätten sie ruhig mal ein bisschen ausbauen können. Es fehlt halt aber an Ideen.
Ja, Mensch, das hab ich total vergessen.
Der Vater auf dem Sofa im auf dem Meer. Ja. Das war total merkwürdig. Oh. Also,
aber das ist eigentlich anders. Das ist ein Liam Neeson Arthouse-Film.
Ja, genau. Das wäre eigentlich schlummert da so ein Dream-Szenario drin.
Ja.
Irgendwo so ein, aber irgendwie wollte man dem Film, man hat ihm halt doch wieder die Pistole in die Hand gegeben und da Ron Perlman hingemacht, der hier wirklich, tut mir leid für den Spoiler, der unästhetischste Tod eines Gangsterbosses, den ich lange gesehen habe, einfach auf dem Bürostuhl weggeschossen und nach hinten gerollt, haben sie nicht mal geschnitten, das war ja wirklich albern. Naja, egal, also der, warum ich eigentlich die über Absolution mitgebracht habe, weil eigentlich ist er nicht nennenswert. Man kann den jetzt auf Prime gucken, der ist im Abo. Lasst uns mal ein Liam Neeson-Special machen. Weil alleine dieses Überlegen jedes Mal, welchen dieser Filme hast du eigentlich gesehen, das macht so einen Spaß.
Ja, ne Top 5 zusammenstellen ist auch nicht ganz einfach. Er hat, obwohl das geht. Aber das hier ist tatsächlich, also das ist der Film krank daran, dass der eigentlich auf Mubi laufen will und nicht auf Prime. Was den Drama-Anteil angeht, aber die machen halt alles falsch. Ja, langt.
Ja. Und dazu kommt halt auch, dass, das will ich vielleicht noch sagen, Prime geben sich ja richtig Mühe, immer schlechte Thumbnails zu erstellen. Die nehmen quasi die Bilderwelten, die es zu deinem Film gibt, komplett raus und setzen dann Liam Neeson mit einer Knarre auf einem blauen oder einen roten Hintergrund, dass du immer das Gefühl hast, geil, neuer Actionfilm mit Liam Neeson, habe ich den schon gesehen, keine Ahnung, du klickst drauf und das war bei Saints and Sinners ja genauso, da haben sie noch In the Land of weggemacht, damit es auch nicht zu poetisch wirkt, sondern einfach nur Saints and Sinners, fertig, Liam Neeson mit der Knarre und du kriegst so ein irisches Folk-Drama eigentlich und hier kriegst du halt so ein, finde ich immer ein bisschen frech von denen, das wollte ich noch anmerken, Prime, hört mal bitte auf damit.
Ja, denen ist bewusst, was sie da haben und die wollen die Leute halt noch reinlocken. Das ist doch ganz klar.
Ja, weil auch mein Vater hat den, das ist aber das Lustige, ich teile mir mit meinen Eltern einen Prime-Account. Und manchmal ist es halt so, dass dann Filme weg sind die werden ja immer im Header angezeigt. Die sind dann aber weg, wenn du die geschaut hast. Und dieser Film war sofort weg. Und mein Vater, wenn er einen Liam Neeson-Film sieht, der klickt da sofort drauf.
Gleich so. Liam Neeson-Praline.
Schönen Gruß an der Stelle. Ich habe das genau mitbekommen. Ich muss den dann nämlich raussuchen, aber na egal. Aber jetzt haben wir doch einen Mubi-Film mit. Einen richtigen Mubi-Film.
Jetzt haben wir, da werden sich die Leute wahrscheinlich drum reißen, den dann jetzt in Zukunft zu zeigen.
Ist das nicht ein A24-Film, der aber nur von A24 herausgegeben wird, der aber auch irgendwie über Mubi verliehen wird? Also da ist ja wirklich die Creme de la Creme aller abschreckenden, artifiziellen Gewerke mit dabei.
I don't know. Ich habe mich damit nicht so richtig tief auseinandergesetzt, wer den jetzt vertreibt. Wir wollten den sehen, weil das ist hier on the road to the Oscars. Ist das einer, der wirklich viele Nominierungen hat, 10, wenn ich nicht ganz falsch bin.
Mhm.
Es handelt sich natürlich um Der Brutalist oder The Brutalist von Brady Colbert. Den hat er auch geschrieben mit seiner Frau, Freundin, weiß ich nicht. Und das ist monumental. Das ist das Einzige, was man auf dem Kinoplakat ganz groß drauf liest. Monumental. Der Film ist monumentale 3 Stunden, 34 Minuten lang. Ich habe den Berg vorhin schon beruhigt, wenn er den gucken will. Eine Viertelstunde davon ist Intermission. Richtig oldschool. Da kann man sich mal aus dem Kinosessel hoch, kann seinen Arsch ein bisschen abklopfen und dann kann man sich für die nächste Zeit hinsetzen und diesen Film weitergucken. Was wusstest du denn, als du den Film, als du ins Kino gegangen bist? Was wusstest du über den Film? Wusstest du, warum der Brutalist heißt? Weil als ich den allerersten Mal davon gehört habe, da kommt ein Film aus den Staaten, der wird der Brutalist heißen und der wird bei den Oscars abräumen, habe ich mir gedacht, worum wird es da wohl gehen?
Ja, ganz logisch. Adrian Brody, habe ich gesagt, der macht jetzt einen auf Keanu Reeves und niedet alle um. Ja,
ja, so ein Franchise wünschen sich alle, auch Liam Neeson.
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, dann richtig schön brutal halt. Ne? Und dann saß ich dann da und nach Stunde 3 gesagt, die Action, die kommt einfach nicht. Die kommt.
Ich wusste schon. Alles ist schief, alles ist auf dem Kopf.
Alles steht, also alleine als, pass auf, Berg, du musst dir das so vorstellen, der Film ist so artsy, die Credits, die laufen nicht von oben nach unten, ja, sondern der läuft von links nach rechts einfach durch. Ja, so artsy. Das ist quasi alles ein Plakat, was durchläuft. Mhm. Und ja, es ist durch die Nominierung und durch die Bilder und vor allem, ja, ich lasse mich ja auch immer sehr gern von den Plakaten ansprechen. Mhm. Ah, das hat mich visuell schon alles sehr interessiert. Auch abgeschreckt durch die 215 Minuten, die der Film geht, ne? 3 Stunden 35 Minuten, hast du ja gerade schon gesagt. Das ist schon ein Brett. Das letzte Mal, als ich so einen langen Film im Kino gesehen habe, war halt Killers of the Flower Moon und Berg weiß ja noch, wie das ausgegangen ist.
Oh, herrje.
Ich fand ihn, sage ich mal, besser als Killers of the Flower Moon. Ich sag mal kurz, um was es geht.
So, das hilft mir nicht, Sandro, das hilft mir gar nicht.
Doch, dir vielleicht nicht. Aber ich denke, das ist schon so ein Statement. Weil er im Gegensatz zu Killers of the Flower Moon wesentlich noch kühler ist. Also und noch artifizieller, glaube ich, und noch sperriger vor allem. Es geht um Laszlo Toth, gespielt von Adrian Brody. Der ist ein jüdischer Architekt, der nach dem Zweiter Weltkrieg, ich weiß, es wird immer schlimmer, Berg, in die USA auswandert. Er will seine Frau Erzschibet, gespielt von Felicity Jones, später halt, also so zeitig wie möglich nachholen. Das funktioniert aber gerade noch nicht. Denn er ist erstmal mittellos und findet Unterschlupf bei seinem Cousin in einem Möbelgeschäft. Und dort erhält er den Auftrag, über ein paar Umwege einen schon ziemlich schäbigen alten Lesesaal in einem Privatanwesen in eine hochmoderne Bibliothek zu verwandeln. Und dadurch gerät er an den örtlichen Tycoon quasi, Harrison Lee Van Buren, gespielt von einem fantastisch gealterten Guy Pearce. Ich mag das einfach, der sieht immer noch bedrohlicher und noch irgendwie, weiß ich nicht, strenger aus, jetzt mit seinem grauen Haaren und seinem Pornobalken da. Und dem gehört das Haus. Dann geht das Ganze aber erstmal schief und Laszlo landet auf der Straße. Aber nach einiger Zeit stellt sich halt heraus, dass diese Bibliothek, die der da entworfen hat, im Stil des Dessauer Bauhaus inzwischen auch in Magazinen ausgezeichnet wurde als wegen des minimalistischen Designs. Deswegen kommt eben Guy Pearce auf ihn zurück und gibt ihm den Auftrag für ein noch größeres Projekt, und zwar einer seiner verstorbenen Mutter zu ehren, ein riesiges, großes Kulturzentrum zu entwerfen. Ganz in diesem brutalistischen Stil. Und irgendwann kommt dann halt noch die Frau dazu, kommt halt quasi auch in die USA und seine Nichte. Da passiert einiges. Der Film ist so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Der erste Teil spielt so 47 bis 53 und der zweite Teil so in den 50er, 60er Jahren. Die Frau hat Osteoporose durch die Mangelernährung im KZ und sitzt im Rollstuhl und da beginnt dann irgendwann so eine beginnt diese Aufstiegsgeschichte, die der Film eigentlich erzählt will, immer mehr zu bröckeln. Es geht um Macht dann irgendwie und um Übergrifflichkeit. Der Film hat teilweise schon echt ein paar derbe Szenen. Er ist auch süchtig und dann viele menschliche Abgründe tun sich auf, was man sich da so vorstellen kann. Auch die jüdische Geschichte spielt dann immer mehr eine Rolle. Und was ich aber sehr toll finde, auch eben dieses Streben nach künstlerischer Perfektion. Und wenn man das mag, ist das halt schon ein Film, der einen da sehr befriedigen kann. Und der Film sieht toll aus. Der ist auf 70 mm gedreht. Und ich finde, der hat so ein richtiges episches, altes, also mich hat der irgendwie so an Es war einmal in Amerika erinnert, so von der Opulenz und von dem, was der erzählt und wie weit das alles so geht und wie episch. Und das Krasse ist halt, dass der 10 Millionen Dollar gekostet hat und das muss man wirklich mal sagen, du siehst das dem Film nicht an. Klar, es sind jetzt nicht krass viele Massenszenen oder sowas, aber die Ausstattung, die Gebäude und ja, wie gesagt, alles, was so an Material bewegt wurde, um da diese Welt zu erschaffen, in der das spielt. Also ich würde den eher so ein bisschen, ich würde ihn wirklich so vergleichen, von der Wirkung hat der bei mir sowas ausgelöst wie Tar, als ich den damals gesehen habe. Auch so ein Film, auf dem ich mich, wo ich mich so ein bisschen gefürchtet habe, aufgrund des sperrigen Themas, wo ich keinen Zugang zu hatte, und der mich dann aber doch trotzdem sehr, sehr, durch, vor allem auch durch seinen Hauptprotagonisten, sehr interessiert reingezogen hat, aber mich auch immer wieder so ein bisschen abgestoßen hat. Also so richtig warm wurde ich mit dem nicht, aber er hat mich fasziniert.
Ja. Das ist witzig, ne? So aus meiner Sicht ist deine Kritik jetzt, bringt mir in dem Moment, wo ich den Film nicht gesehen habe, so im Prinzip gar nichts.
Danke, das höre ich doch gern.
Kann mir absolut nichts drunter vorstellen. Ich weiß nicht, was mich erwartet.
Ich kann es ja nochmal versuchen.
Die Assoziation eben aber auch gehabt, während, als du es noch nicht genannt hattest, habe ich so gedacht, ja, im Grunde ein bisschen wie Tar.
Ja, das ist ein fairer Vergleich. Ja. Das passt. Das ist hier Tar in der Architektenwelt. Also Brutalismus, für die, die es nicht wissen, ist halt ein Baustil, der maßgeblich in den 50ern quasi zu Weltruhm es geschafft hat. Das sind sogenannte brutale Gebäude, sind also relativ starr wirkende, großklotzige Gebäude, die es auch heute immer noch gibt. Hier alle irgendwie angelehnt ans Dessauer Bauhaus, wo der fiktive Charakter auch gelernt hat und so. Wenn man sich für Architektur nicht interessiert, ist das schon so ein Thema, dann ist das schwer, ob man dann dem Künstler hier folgen kann. Aber da halt wieder zu Tar. Wir alle können auch nicht dirigieren, deswegen entweder lässt man sich eben fallen in den Wahn, den so eine perfektionsgetriebene Person auch haben kann, oder es geht halt eben nicht. Der Film ist so aufgebaut, genau, auch wie du gesagt hast, wirklich wie, das ist ein Aufbau wie ein Epos. Du hast vorne einen Teil, dann kommt der, also ein kleiner Anfangsteil, wo wir sehen, wie er ankommt in den Staaten, und wir wissen noch gar nichts von ihm, und über eine Off-Stimme erfahren wir so ein bisschen was, und dann kommt seine ersten Lebensjahre in den Staaten, dann seine zweiten, und dazwischen ist dann eben diese Viertelstunde Pause, die das Ganze dann so einrahmt. Adrian Brody spielt hier zum zweiten Mal einen jüdischen, vom Zweiten Weltkrieg schwer mitgenommenen Charakter, und das macht er wirklich gut. Also an seiner Performance gibt es hier, glaube ich, nichts zu meckern. Und auch Guy Pearce macht das schon so, dass die ganze Geschichte schon spannend bleibt. Also man will schon wissen, was passiert hier. Auch die ganzen anderen Nebencharaktere sind gut und spielen alle gut. Der Film sieht toll aus, der hat ganz tolle, schräge Kameraeinstellungen, die so ein bisschen an mich immer an Orson Welles erinnern. Also Citizen Kane hat ja als allererster mal eine Kamera auf den Fußboden gestellt und so schräg nach oben und solche Sachen. Und sowas macht der hier auch schon. Gleich bei der Ankunft ist eben die Freiheitsstatue, das sieht man ja auch im Trailer, es steht halt nicht so, sondern es steht halt anders und so. Alles toll. Der Film hat für mich zwei Probleme. Erstmal, er braucht keine 3,5 Stunden. Also die Geschichte gibt das nicht her, dafür passiert tatsächlich zu wenig, und wir verweilen doch sehr lange an Orten und an Plätzen, wo wir dann hinterher wissen, dass es dafür keinen Grund gibt. Also er kommt dann an und kommt erstmal bei seinem Cousin unter, und der hilft ihm erstmal Fuß zu fassen, und das nimmt schon einen sehr großen Teil an. Also nur als Beispiel, Felicity Jones ist ja die weibliche Hauptperson in diesem Film, und die kommt, glaube ich, nach einer Stunde 26 ins Bild, sowas in der Art. Also wir haben schon einen großen Chunk von diesem Film gesehen. Was wir gesehen haben, ist ein Adrian Brody, der eben als diese Hauptrolle, der kann nicht anders als schöne Dinge zu kreieren. Selbst bei seinem Cousin, der schreckliche Möbel verkauft, designt er ein Möbelstück, das also seiner Zeit um Jahre voraus ist. Und das ist halt quasi auf dem Dorf. Ja, da kriegt er dann diesen Auftrag bei von Guy Pearce. Das spielt alles im Ländlichen. Das sind alles ländliche, sehr christliche Leute. Und da kann er dann auch auf Dauer nicht bleiben. Und ihn zieht's in eine Stadt, auch weil da noch was vorfällt. Und dann wird er halt später wieder zurückgeholt in dieses Ort. Dabei bleibt er auch immer der Fremde. Das hat also auch mit der Fremde im Ausland zu tun. Er bleibt halt immer der Jude. Und was macht der da? Und Leute wollen ihm eben in sein Gebäude da reinquatschen. Ich verstehe schon, warum der so gute Kritiken gekriegt hat bisher. Und ich glaube auch, dass der ordentlich abräumen wird. Für mich ist er wirklich zu lang. Und ich verstehe diese eine Kurve nicht, die der dann nachher macht. Ich verstehe nicht, warum, ich sag mal so, die Degradierung des Charakters zu einer ganz bestimmten Stelle so vehement quasi durchgeführt werden muss. Wir können das nur so verklausulieren hier, ne?
Wenn ihr es wissen wollt, das ist so, als hätte ganz kurz eine Szene lang Gaspar Noé Gastregie gemacht, ja. In diesem Film. Und auch in seiner Ästhetik einfach so, boah. Aber ich glaube, Mo, um deine Frage zu beantworten, es hat eine Wirkung erzielt bei mir, die mich das alles auch ein bisschen hat in Frage stellen lassen, diese Obsession, die von der Figur ausgeht, was er bereit ist zu opfern, ja, auch von seiner
Würde. Ich sag ja, den Wahnsinn, aber dann muss ich auch sagen, also lass den Mann sich in diesen Wahnsinn verlieren, weil er halt einfach Gebäude, Beton liebt und all das. Warum muss der auch noch drogenabhängig sein? Und warum muss dann der Guy Pearce Charakter an der Stelle das tun? Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben.
Was mit seiner Nichte passiert auch. Ja, so, das ist beiläufig auch.
Ja, ne? Aber das finde ich besser, weil wir nicht wissen, ob da was passiert. Das finde ich viel besser. Das lässt dich Fragen zurück. Du hast deine Meinung sofort, weil du siehst, wie die Kamera da, und du hast diese, da sind zwei Charaktere und du kannst sie genau einteilen. Ja, das wird dir da genommen.
Die sind am Ende noch eine der schönsten Szenen, wo ich aber eigentlich schon komplett raus war, auch von meiner Auffassungsgabe ist, wo die am Ende diesen Marmorsteinbrüchen in Carrara stehen. Wo da plötzlich, denke ich mir so, was ist denn das jetzt? Aber es ist ja total faszinierend. Also, wo ich mir denke, also das Pacing hat der Film nicht.
Nee, also das ist eine tolle Szene, aber ich mache hier übrigens einen Kunstfilm.
Ja, der Film schreit dich an, ich bin Kunst, gib mir einen Oscar.
Und das ist eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauert diese Szene und bis auf das eine hat das eigentlich...
Oh, das ist so faszinierend gewesen. Ja, egal. Ja,
aber es sieht spitze aus.
Ein faszinierender Film, aber ein schwieriger Film.
Nicht ohne
Film. Ich hoffe, jetzt geht's dir gut. Freue mich drauf.
Es ist schon lustig, wie ihr mich durch Wechselbäder von Gefühlen geschickt habt bei eurer Kritik. Das ist schon sehr spannend. Also ich werde ihn mal gucken und dann bin ich gespannt, ob ich das so durchhalte. Also da ist halt die Wahrscheinlichkeit auch total hoch, dass ich ihn entweder absolut brillant finde aussteige nach kürzester Zeit.
Du mochtest doch Tar auch so mehr als wir eigentlich sogar noch, ne?
Tar fand ich von vorne bis hinten so derbe faszinierend und fesselnd, dass ich, den fand ich richtig gut.
Ja, aber wir sind gespannt.
Ja, sind wir. Ich habe auch mal was geguckt. Ich habe mal einen Film nachgeholt, weil wir haben ja so ein bisschen auch eine Verpflichtung unserer Fangemeinde gegenüber und bei uns, vor allen Dingen auf dem Discord-Server, wenn ihr den nicht kennt, könnt ihr beitreten. Link findet ihr bei uns auf der Internetseite. Das ist unser schönes privates Steven Spielberg-Forum. Da sind ein paar coole Leute, mit denen man sich über Sachen unterhalten kann. Und da gibt's auch echt nicht wenig Situationen, wo ganze Gespräche nur mit Memes und GIFs von Florence Pugh geführt werden. Und eben jene spreche ich an. Denn da gibt es einen Film in der frühen Karriere von Florence Pugh, nämlich Lady Macbeth, den ich jetzt mal nachgeholt habe. Der ist nicht vielen bekannt, ist auch manchmal schwer zu finden. Manchmal ist er irgendwo auf dem Streamer, manchmal nicht. Ich glaube, aktuell findet ihr den bei Prime. Da habe ich ihn auch gefunden und habe ihn dann mal geschaut. Lady Macbeth ist ein, ich weiß nicht wie intensiv, angelehnt an die Macbeth-Geschichte von Shakespeare. Basieren tut's auf einem Roman von einem russischen Schriftsteller, der seine Novelle schon so genannt hat, Lady Macbeth. Und Wir sehen einer jungen Frau dabei zu, im viktorianischen Zeitalter in England, wie sie ja eine Heirat macht. Das ist also eine ganz typische Heirat aufgrund von Ständemechaniken. Ne? Sie will sie also besser haben und man will ihr was ermöglichen. Mit Liebe hat das Ganze nicht viel zu tun. Wir sehen, ihr Mann interessiert sich auch nicht wirklich für sie, will einfach wahrscheinlich nur seine Ruhe haben, dass er jetzt endlich verheiratet ist und seiner gesellschaftlichen Norm nachkommt. Auch wir sehen auch direkt zu Beginn so die Hochzeitsnacht, die alles andere als irgendwie leidenschaftlich verläuft. Also das ist alles nicht so schön und ist von Anfang an auch sehr trist. Und ihr wird auch gesagt, ja, du bist jetzt zwar im besseren Hause, hast Geld und hast ein Dach über dem Kopf und ein sicheres Leben und immer zu essen und alles, aber glücklich wirst du nicht werden in deinem Leben, weil du wirst bis hier in diesen auch gar nicht mal so goldenen Käfig eingesperrt und das war's jetzt und du musst eine Ehefrau sein, irgendwann vielleicht mal ein Kind gebären und dann, ja, hast du so deinen Lebenssinn erfüllt. Das ist so die Aussicht, der sich diese junge Frau gegenüber sieht, gespielt von Florence Pugh und ja, so verläuft das dann auch relativ plätschernd, relativ farb- und formlos. Der Mann geht irgendwann mal auf, ja, ich nenne es jetzt mal Geschäftsreise. Und in der Zeit, wo sie allein ist, lässt sie sich das dann also nicht mehr gefallen und versucht sich so ihr Leben und die Schönheiten in ihrem Leben, nach denen sie strebt, so wiederzunehmen und verselbstständigt sich zunehmend, beginnt eine Affäre mit einem Stallburschen und versucht zum einen dieses Leben in Reichtum und in höherer Gesellschaft festzuhalten und zum anderen aber auch eben auszubrechen und die ganzen schönen Vorzüge, die dieses Leben nicht hat, zu leben. Wir haben also einen Film, der wirklich pfiffig geschrieben ist, weil der mit diesen ganzen Sachen so spielt. Auf der einen Seite halt eben das Leben als jemand, der adlig ist, entsprechende Privilegien hat und auf der anderen Seite aber eben auch trotzdem frei sein will. Und dieses Auf und Ab zwischen dieser Sicherheit und diesen verschiedenen Leben, die nicht zu vereinen sind in dieser Zeit, vor allen Dingen nicht für eine Frau, dem nimmt sich der Film an. Und das ist cool gemacht. Das ist auch schauspielerisch gut. Das ist, wie gesagt, nicht opulent. Ne? Das ist alles sehr in Grautönen gehalten irgendwie. Das ist farblos und spiegelt schon so ein bisschen auch die Trostlosigkeit wider. Aber so richtig Drive kommt da nicht auf. Das ist alles relativ höhepunkts- und emotionslos, ist wie gesagt aber so gewollt. Und es wird eben dann interessant, als die um diesen Reichtum und ihre Position zu wahren, halt dann wirklich sprichwörtlich über Leichen geht. Das wirft sehr interessante Mechanismen auf und prangert auch viel in dieser Zeit an, dass auch schon alleine aufgrund der Tatsache, dass sie die Frau von einem Adligen ist, ihr Wort deutlich mehr wiegt als das Wort von, weiß ich nicht, einer Bediensteten oder so, die sie eben dann so als Sündenbock vors Loch schiebt bei verschiedenen Sachen. Und das ist schon interessant und spiegelt auch wieder, wie das so alles gesellschaftlich funktioniert hat. Das ist cool. Das ist, wie gesagt, auch gut geschauspielert, aber es ist jetzt so kein super Unterhaltungsfilm. Das kann ich nicht sagen. Den kann man gerne mal gesehen haben. Der ist inhaltlich, wie gesagt, spannend, weil er gut geschrieben ist, aber er ist eben jetzt kein Musterbeispiel an irgendwie was dich jetzt total bei der Stange hält und super frisch ist und wo du dir denkst, ja, gucke ich nochmal. Das irgendwie nicht, aber sehenswert allemal und wer Florence Pugh mag sowieso. Von daher habe ich das jetzt nicht bereut, den gesehen zu haben. Lady Macbeth.
Ja, meine Liebe für Florence hält sich ja in Grenzen. Deswegen denke ich nicht, dass ich ihren Backkatalog jetzt auch noch abarbeiten werde. Gucken wir mal, was sie in der Zukunft macht. Das ist immer besser.
Ja, da kommt ja Thunderbolts.
Ja, sehe ich jetzt schon.
Den gucke ich dann. Ja, mal schauen, keine Ahnung. Das ist irgendwie alles, das Konzept ist alles so irreführend mit Macbeth und dann dieses moderne Plakat des Films und dann diese Themen. Das hat sich alles immer so gebissen, dass ich noch nie drauf geklickt habe. Ich werde es bestimmt mal irgendwann tun, aber Geld nehme ich dafür nicht in die Hand.
Aber Berg, du hast noch was mit, da will ich jetzt was hören, weil das habe ich auf meiner Watchlist.
Wo wir gerade bei jungen Schauspielerinnen sind. Wir haben alle einen Sweet Spot für eine junge Schauspielerin, die uns zum Beispiel damals die fantastische Miniserie Unbelievable mitgeliefert hat, mit einer wirklich herausragenden Hauptrolle. Die Rede ist von Caitlin Dever, die in der jüngst erschienenen Netflix-Serie Apple Cider Vinegar die Hauptrolle spielt. Und zwar spielt sie Belle Gibson. Das Ganze basiert auf realen Begebenheiten, die sich so begeben haben. Irgendwo so zwischen 2009 bis 2015 ungefähr spielt diese Geschichte. Eine junge australische Frau, die im späteren Verlauf ihres Lebens sehr, sehr erfolgreich geworden ist mit einer App, die, ich sag mal, so eine bestimmte Art der Ernährung, sehr, sehr gesunde Ernährung propagiert. Und es war eine sehr cool designte, unglaublich erfolgreiche App, die dann in den Standard-App-Katalog von Apple sogar aufgenommen worden ist. Und das Ganze hat sie erreicht aufgrund einer sehr, sehr großen Community, die sie um sich scharen konnte, indem sie erzählt hat, dass sie einen Hirntumor hatte im Endstadium und nur noch 4 Monate angeblich maximal zu leben hatte. Und dann mit dieser Ernährung, die sie dann dort propagiert, wo sie dann auch ein Buch noch dazu geschrieben hat, den Krebs besiegen konnte. Und dann später hat sich herausgestellt, dass sie wohl nie Krebs hatte. Das ist eine ziemlich krasse Story gewesen, auch gemessen an dem, wie erfolgreich das alles war, wie viel Geld sie damit gemacht hat und wie schamlos sie vermeintlich mit den Wohlwollen ihrer Community und dieser ganzen Anhänger und Menschen und sowas gespielt hat. Und natürlich darf man nicht vergessen ihren Einfluss, dass sie dann als Wellness-Influencerin in dem Sinne auch wahnsinnig viele Leute, die wirklich Krebs hatten, dazu verleitet hat, ihre konventionellen Behandlungsmethoden wie Chemotherapie und so weiter und so fort, Operationen, nicht zu machen, weil das ja alles schädlich und nicht natürlich ist und man könnte den Krebs ja auch bekämpfen, indem man sich einfach nur gut ernährt. Und das ist ein krasses Ding gewesen. Ich habe es leider zu der Zeit gar nicht mitbekommen. Ist sicherlich auch in Australien bzw. USA ein größeres gesellschaftliches Ding gewesen. Für uns Europäer vielleicht nicht ganz so. Deswegen ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber das war wohl ein Teil, was wirklich Wellen geschlagen hat und auch bis heute noch nicht so hundertprozentig geklärt ist. Also da sind noch einige Gerichtsverfahren, es sind noch Strafen offen und so weiter und so fort. Und diese Serie zeigt uns, wie das Ganze abgelaufen ist, arbeitet uns das auf und ist eben vor allen Dingen an der Hauptfigur dran. Das heißt, Caitlin Dever hat wahnsinnig viel zu tun in dieser Serie, denn sie ist quasi ständig im Fokus und im Mittelpunkt. Und wir kriegen erzählt, wie sie sich ihr Imperium aufgebaut hat, wie ihr Leben verlaufen ist, an welchen Schlüsselmomenten sie wirklich gelogen hat, an welchen Momenten, wo sie hätte die Wahrheit sagen können, sie nicht nur nicht die Wahrheit gesagt hat, sondern einfach noch eine schlimmere Lüge auf das Kartenhaus obendrauf gesetzt hat. Und das ist schon echt unfassbar. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich so am Ende dieser Serie, die ich wahnsinnig schnell verschlungen habe, die hat auch nur 6 Folgen, oft dachte, na gut, die Serie ist aber auch schon ganz schön manipulativ und will, dass ich die Hauptfigur hasse. Mhm. Und dadurch fühlt sich's unglaublich einseitig an. Aber ich habe mich halt danach, weil die Serie so gut war, mich mit diesem Fall beschäftigt und es gibt halt einfach keine andere Seite. Es gibt halt einfach nur das, dass die wirklich eine pathologische Lügnerin auf allerhöchstem Niveau ist und wirklich egal an jeder Stelle, wo man sagen könnte, komm, jetzt zeig mal Reue. Nee, hat sie halt auf alles geschissen und es noch schlimmer gemacht. Das ist halt schon krass. Und das ist super modern umgesetzt, ne? Das Ding ist bei Netflix erschienen. Das weiß man, dass das halt alles hip und schnell und auch für die TikTok-Generation irgendwie zurecht gemacht ist. Das ist von der Machart eher aber an dieser Stelle wahnsinnig passend, weil es eben um diese App-Welt geht, um diese Influencer-Welt geht. Und das ist einfach sehenswert. Das ist auch geil gespielt. Also schon ab Folge 1 sagte meine Sofabegleitung neben mir, es ist unfassbar, wie ich die hasse, wo ich die Schauspielerin mag. Also die spielt das wirklich gut.
Da hat sie sich ja für Last of Us Staffel 2 schon mal gut in Stellung gebracht für ihre Hassenswürdigkeit.
Ich habe das damals schon mitbekommen, dass es diesen Fall gab und wir alle, glaube ich, wo wir uns da nie drüber unterhalten haben, haben, glaube ich, dieselbe Liebe oder denselben Hass für Influencer aller Art. Dieses, ich weiß es besser als du, geht mir einfach tierisch auf den Sack. Und nein, ihr könnt diese Krankheiten nicht wegessen. gar keine davon. Aber es ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie weit auch Leute gehen, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Wenn sie einfach sagen, ich probiere das jetzt mal, weil mein Arzt hat gesagt, ich habe noch 2 Wochen oder 3 Monate oder irgendwie sowas. Und dann glaube ich, ist denjenigen, die wirklich versucht haben, ein bisschen Hoffnung sich daraus zu ziehen, auch hier gar keinen Vorwurf zu machen. Umso schlimmer muss natürlich diese Person dann auch dargestellt sein, damit wir die alle für alle Zeiten verdammen für das, was sie getan hat. Das ist halt...
Ja. Ja. Also, und das ist heftig.
Ich werde mir das angucken, weil ich mag die Schauspielerin. Das Thema finde ich spannend. Und wenn sie das wirklich schaffen, dass du jemanden, den du eigentlich optisch gerne magst und wo du weißt, die hat gerade zum Beispiel in Unbelievable die andere Seite gespielt. Jemand, der ein Opfer war, den keiner geglaubt hat und so. Und das hat sie ja super gemacht. Und ich mochte ja auch diesen außerirdischen Film mit ihr da soweit. Ja. Also insofern, ich gucke das mal. Ich werde das mal nachreichen.
Ja, und was ganz cool ist, ich habe es ja gesagt, ich habe mich danach damit befasst, am Gipfel des Skandals, wo dann wirklich schon so ziemlich belegbar rausgekommen ist, was sie alles angerichtet hat, gab es dann etwas später eine Szene, wo sie nochmal, ja, einfach nochmal Geld abgreifen wollte und hat ein Exklusivinterview gegeben, so einer investigativen Journalistin, die das ganze Ding nochmal aufbereitet hat. Und das ist so ziemlich das Ende der letzten Folge, wo wir Teile aus diesem Interview sehen. Und ich habe mir danach dieses Interview angeguckt in voller Länge. Und das ist dann auch nochmal faszinierend gewesen, die wirklich als reale Person zu sehen. Und was sie redet und wie sie redet, das ist halt schon, das ist schon wirklich diabolisch. Also und verachtenswert. Und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, dass die Serie in alle Bereiche dieses Dings und alle Stationen wirklich reingegangen ist. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, da hätte ich gerne noch mehr gewusst. Es ist sehr umfassend und es ist sehr umfangreich und bedient viele Aspekte, weil sie sich ja halt auch in der Art, wie sie das Ganze gemacht hat, ja, ich meine, der Erfolg hat ja oft auch recht gegeben. Ne? Sie hat mit Lügen wahnsinnig viel Geld gemacht und ist wahnsinnig angesehen gewesen und hat sich aber auch, das ist dann ja auch rausgekommen, ganz viel von anderen geklaut. Und das spielt auch eine große Rolle in der Erzählung dieser Serie nochmal. Eine andere Person, die was Ähnliches gemacht hat, bei der sie sich ganz stark und schamlos bedient hat.
Ja, das klingt aber auch so, als wenn das Format dieser Miniserie ist abgeschlossen, ne? Hast du gesagt.
Ja.
Ja, ja. Dann auch perfekt mal gewählt ist. Ne? Du hast ja oft mal so einen Inhalt und Formdivergenz, so wo wir halt sagen, ach man, hätte der Film nicht kürzer sein können, fehlt da nicht, ne, wie letztens bei The Order, wo wir gesagt haben, eigentlich wäre da eine Serie besser gewesen, um diese Geschichte zu erzählen. Und ich höre sehr heraus, dass das Format hier sehr gut gewählt ist, dass es durchweg unterhaltsam war. Du hast mir das sehr gut gepitcht. Ich werde das sicherlich dann auf die Watchlist setzen, zumal ich fand Kathleen Dua auch in Whatever, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, in Dope Sick auch mega und No One Can Save You. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor ihrer Performance in Last of Us Staffel 2, aber auf eine gute Art und Weise. Von daher, guter Pitchberg, aber ich würde jetzt sagen, ich muss es einfach machen. Leute, es tut mir leid, kommen wir doch jetzt mal bitte von Belle Gibson zu Mel Gibson.
Ach, du hast das schlimme Wort gesagt. Eieiei. Wie komme ich denn da raus?
Mit Flugzeug Mel Gibson, würde ich sagen.
Mel Gibson, Make Hollywood Great Again. Der Mann, der von Donald Trump zum Sonderbotschafter für die US-Filmindustrie ernannt wurde. Bisschen ironisch.
Mit Sylvester Stallone und noch irgendjemandem zusammen, oder?
Ja, mit John Voight.
Wow, die Creme de la Creme.
Den noch keiner haben will.
Drei Tickets für Emilia Perez, bitte.
Ja, also gerade bei Mel Gibson schwierig, weil Mel Gibson ja in der Vergangenheit sehr oft gesagt hat, ganz Hollywood wird ja geleitet von den Juden und deswegen geht's denen da ja so schlecht. Aber gut, du, wir haben da jetzt 3 Masterminds, das wird bestimmt alles super demnächst. Ist auch ganz spannend, die gesamte Werbung für diesen Film lief komplett ohne Mel Gibson. Er durfte nicht auf Tour gehen, er durfte seinen Film nicht bewerben, weil sie tatsächlich gehofft haben, die Leute gucken Flight Risk einfach so. Denn es ist unterm Strich einfach ein Marky Mark Actionfilm. Ja, und wenn man Marky Mark mag, mag, dann mag man halt, was der macht. Und dann ist das egal, wer das dreht, weil das ist bei den meisten Filmen ja komplett egal, wer diese komischen 0815 Freitagabend Hirnausfilme macht. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir eine Reihe von Filmemachern haben, wo wir sagen, ja, wenn der wieder ein neues Ding macht im Bereich 6 Punkte oder 5 bis 6 Punkte, dann bin ich aber am Start. Deswegen verstehe ich schon, warum der Film im Moment doch relativ erfolgreich funktioniert. Zumindest bis man ihn dann gesehen hat. Die Geschichte ist brillant neu, gab es noch nie. Jemand, der im Grunde ist, der vor der Mafia geflohen ist, wird vom FBI aufgesammelt und sagt, okay, wenn ihr mich jetzt nicht gleich in den schlimmsten Knast der Welt werft, dann sage ich aus. Oh, geile Idee, ich bringe dich nach New York, du sagst aus, du bist dann quasi unser Spezialzeuge und kriegst natürlich ein neues Leben geschenkt. So, jetzt sind die allerdings an einem Ort, wo die einzige Variante, den Menschen wegzukriegen, in den Weiten Alaskas sitzen, die nämlich, ist halt so eine kleine Cessna-Maschine. Also 3 Leute, ein Flugzeug und einer ist nicht, was wir denken. Nämlich der Pilot. Das wissen wir, weil das alles im Trailer verraten wird. Man hätte das auch wenigstens ein bisschen länger spannend halten können. So dauert es halt, ja, so wissen wir alle, dass das kommt.
Man sieht es doch an der Frisur, Mo, oder? Da muss ich den Film ja gar nicht gucken.
Also das ist einer der Top-Momente des Films, weil das ist der Moment, wo du dich fragst, ist das jetzt Comedy? Ist das Absicht? Warum hat er das gemacht? Wir lernen halt von dem Piloten nichts kennen. Wir kriegen keine Backstory von dem. Der ist halt einfach nur ein Bösewicht, ein Maulwurf. Und deswegen wissen wir natürlich nicht, warum der sich da jeden Tag die Haare abrasiert. Aber sieht geil aus, das muss man sagen. Also da ist er auch sich nicht zu schade. Er kommt ja zu keiner Sekunde dazu, das Hemd auszuziehen. Deswegen muss er ja irgendwie anders auf sich aufmerksam machen. Der Film ist exakt 91 Minuten lang. Ein besseres Beispiel für einen Freitagabendfilm gibt es nicht. Und für mich ist das so, der ist scheiße. Machen wir uns nichts vor. Aber der ist scheiße auf Trap-Niveau. Das ist quasi, ist das mein neuer Trap. Also wir haben den geguckt und die ganze Zeit, entweder schlägst du dir die ganze Zeit mit der Hand an die Stirn, weil du denkst, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du die Leute das sagen lässt. Also die Dialoge sind so platt und so dumm und du siehst die gesamte Entwicklung, weil das ist nicht die einzige Entwicklung. Es ist nicht so, dass nur der eine Dude sitzt und der ist böse. Die gesamte Entwicklung auf der Typ soll halt einfach nicht da ankommen, wo er ankommt. Und da sind noch andere Leute, die dann dafür sorgen wollen. Das Problem ist, das alles ist nonstop in der Volume gedreht. Hier ist das siehst du auch die ganze Zeit. Ist schlecht ausgeleuchtet, du siehst die weißen Ränder. Du siehst diesen ganzen Bums, dann kommen da die üblichen Logiklöcher. Also am Anfang, auch im Trailer übrigens, machen sie einen riesen Gag draus. Du musst den Kopfhörer aufsetzen, sonst kannst du dich nicht unterhalten, weil das ist halt ein klappriges Gestell von Flugzeug. Das gilt genau so lange, wie wir einmal Blue Monday von New Order hören. Danach spielt es keine Rolle und alle können sich einfach dufte unterhalten ohne Kopfhörer. Also insofern einfach hier nochmal versucht, so ein bisschen Geld zu machen mit dem Song oder so. Ich weiß es nicht genau. Der Unterhaltungswert ist erschreckend hoch. Das kann auch daran gelegen haben, dass wir einfach Rum Cola getrunken haben die ganze Zeit. Würde ich jetzt nicht mal ausschließen. Das kann uns der Berg dann erzählen, wenn er den Film demnächst irgendwie irgendwo sieht, weil das ist auf jeden Fall einer der Filme, die machst du am besten an, wenn die Flasche Wein, die ihr euch beiden da gönnt am Freitag, halb leer ist. Also das sollte Minimum sein. Ich weiß nicht genau, wie die Leute dazu gekommen sind, diesen Film zu machen. Mel Gibson ist halt irgendwie ein ganz komischer Vogel. Und ja, man sollte ihn eigentlich für all das, was er macht, irgendwie links liegen lassen. Aber Hollywood wäre ja nicht Hollywood, wenn die da nicht einfach sagen, ach komm, der hat Braveheart gemacht, dem geben wir noch eine Chance. Das hier ist kein Return-Film. Warum Marky Mark den gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil die bei Mel Gibson in seiner Burg da in der Kapelle saßen und sagen, ich habe noch dieses Drehbuch, hast du nicht Bock? Ja, ich habe gerade eine halbe Stunde Zeit, lass uns das abdrehen. Länger wird das nicht gedauert. Aber ich mache hier ein Doppelfeature hier. Das habe ich ja Fight or Flight Risk genannt, denn klammheimlich gibt es einen neuen Film und das ist auch ein Trap, nämlich einen neuen Film mit Josh Hartnett auf Prime. Den könnt ihr jetzt auf Prime kaufen, bevor er am 28. auf Sky, weil es ist ein Sky-Original, umsonst sein wird. Das ist total weird. Ich habe vorhin erst entdeckt, ihr kriegt kein IMDb für den Film. Es hat noch keiner irgendwas gesagt dazu. Bei Rotten Tomatoes gibt es exakt eine Bewertung. Ich habe mich vorhin selber gefragt, wie kann es sein, dass ich den kaufen konnte, wenn keiner über diesen Film redet. Aber das ist de facto so, er kostet 4,99. Und es ist im Grunde, es ist von denselben Produzenten wie John Wick. Damit wird auch geworben. Das ist ein Ruckzuck ist die Fresse dick Film. Das ist im Grunde Bullet Train im Flugzeug. Erzählt auch eine ähnlich spannend dumme Geschichte. Nämlich da haben wir den einen Agenten, der mal schlecht behandelt wurde. Und deswegen sitzt er in Thailand fest und kann irgendwie nicht wieder zurück. Da kommt dieser eine Anruf, wenn du das eine Ding noch machst, dann bist du rehabilitiert. Das eine Ding ist, du musst The Ghost fangen. The Ghost ist das Mastermind, der gemeingefährlichste, was auch immer der Welt, habe ich schon wieder vergessen, ob der irgendwas mit Cyber macht oder Leute abmurks, ich weiß es nicht. Spielt auch keine Rolle, sie weiß nur, also sein Boss weiß, The Ghost wird da und da zu dem und dem Zeitpunkt sein. Und der Zeitpunkt und der Ort ist leider ein Flugzeug. Aber es ist das Flugzeug, was dich dann in die Freiheit bringt. Fang The Ghost und du bist frei. Blöd nur, dass der ganze Flieger voll ist, mit den Assassins, die schon John Wick nicht killen konnten, die sitzen jetzt alle in dem Flieger. Also 50% Killer, 50% oder vielleicht 20% normale Leute, diese Geschichte und Josh Hartnett macht seine eigenen Stunts. Das ist Fight or Flight. 4,99, gut investiertes Geld. Auch das ist ein Trap-Film. Also auch das ist ein Freitag-Film, den sich der Berg dann am 28. Februar wahrscheinlich angucken wird. Jetzt kann man sagen, Josh Hartnett ist wahrscheinlich im Moment einer der wechselbarsten. Ich meine, Trap, totaler Quark. Fight or Flight, totaler Quark. Oppenheimer dagegen, da hat er solide abgeliefert. Also gibt ihm was zu spielen, dann spielt er auch. Wir hatten, warum auch immer, auch mit dem Film Spaß. Es kann daran gelegen haben, dass wir auch da Rum Cola getrunken haben.
Das Rum-Cola-Flugzeugfilm-Dreieck.
Ja, naja. Das Bermuda-Dreieck des Rum-Cola-Getränke.
Genau.
Ja, ja. Also, ja,
das beide, Paradoxon.
Beide keine guten Filme, gar keine Frage.
Auf ich muss sagen, ich wäre gern dabei gewesen. Das klingt nach einem sehr schönen Abend.
Ja, wir hatten Pommes dabei. Was willst du
mehr? Ja, ne? Das ist. Ach. Das kann man alles gucken. Da weiß ich, das sind doch die nächsten Freitagabende, sind doch gerettet.
Siehst du. Ich wollte dir diesen Service eben angedeihen. Du hast ja ein Wow-Abo. Das heißt, der wird für dich sogar umsonst sein. Also für Flight Risk musst du halt noch ins Kino gehen. Aber ich glaube auch, das wird nicht lange dauern, dass der bei einem Streamer. Und ich dachte halt, bevor wir jetzt gleich wieder die Mubi-Keule rausholen hier, müssen wir auch mal was für den Underdog hier zeigen. Sonst ja, sind wir genau. nachher sind wir verschrien und dann
einfach auch mal die No-Brainer rausholen und ja. dann funktioniert das und dann kommen wir auch mal zur richtigen Materie ja. und gucken uns die zweite Regiearbeit von Jesse Eisenberg an, der diesen Film auch geschrieben hat und zwar ist das der Film A Real Pain und ich sag das vorweg, so eine Art von Film, die ich total mag. Weil im Zentrum steht eine irgendwie geartete zwischenmenschliche Beziehung von zwei Personen, auf die sich der komplette Film stützt und konzentriert. Und das ist einfach toll gemacht. Und da ist das Thema, glaube ich, auch relativ egal. Wenn du es schaffst, zwei Leute reinzuwerfen in einen Film, die irgendwie eine Art Beziehung miteinander haben und du dann über wirklich viel Nonverbales, ohne dass es dir tot erklärt wird, erkennst, wie die ticken, was die für eine Vergangenheit haben und wie die zueinander stehen. Und am Ende des Films weißt du das, dann war es ein guter Film und das ist Real Pain.
Tja, hol mich nochmal ab, Berg. Das Regiedebüt von Jesse war, hast du auch vor gar nicht allzu langer Zeit besprochen, oder?
Nee, habe ich leider nicht gesehen. Das war When You Finish Saving the World.
Ach so, okay. Nee, du hattest auch vor kurzem einen Film mit Jesse Eisenberg besprochen, wo er die Hauptrolle spielt. Dann habe ich gedacht, das ist sein
Menodrome.
Genau, genau. Ich dachte, das wäre dieser. Okay, nee. Dann kann ich darauf nicht eingehen. Schade, wieder verkackt. Egal. Ich schließe mich einfach ganz fix und verlegen an. Real Pain hat nicht selbiges bei mir ausgelöst, sondern eher Real Melancholy. Also ich war sehr ergriffen von dem Film. Der hat auch diese Art von weiß ich nicht, so Herzerfülltheit, von einer Herzlichkeit, die nicht gleich Traurigkeit ist, wisst ihr? Also das ist genau so mein Vibe, wo ich sage, ach, das ist irgendwie so schön mit diesen Figuren, diese Dramatik mit zu durchleben, aber eben auch dieses Hoffnungsvolle, dieses Schöne, was da mit drin mit einhergeht. Also das ist irgendwie, das ist ein reiner Schauspielfilm. Und Jesse Eisenberg hat es irgendwie geschafft, hier ein Drehbuch zu schreiben, was super unspektakulär ist. Aber irgendwie alles ist so gut beobachtet. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt in diesem Film, ich könnte da dabei sein. Und ich würde mich nicht, also das wirkt so nahbar. Jede Figur, auch die anderen Figuren in der Gruppe, wir müssen vielleicht nochmal kurz erzählen, um was es geht, in dieser Reisegruppe, die haben alle diese Mannerismen, die ich kenne aus meinem Alltag. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, die einfach diese Figuren immer sofort auf Individuen in Bekannten oder Kollegenkreis oder was auch immer oder auch einfach nur aus einer Erinnerung heraus zurückführen können und das nachvollziehen können, warum die so handeln. Da ist nichts over the top, da ist nichts irgendwie erzwungen, sondern jede Figur ist total nahbar. Und das schaffen ganz wenig Filme, finde ich, heutzutage.
Ja, also kurz zur Handlung. Wir schauen Cousins dabei zu, wie sie eine Reise in ihre persönliche Familienvergangenheit machen. Es sind David und Banshee. David gespielt von Jesse Eisenberg, Banshee von Kieran Culkin. Und die beiden begeben sich auf eine Reise nach Polen, denn ihre Familie kommt von dort. Und ihre geliebte Großmutter, die damals aus Polen emigriert ist in die USA, die ist kürzlich verstorben. Und die beiden nutzen diese Reise, um sich zum einen dieses Land ein bisschen anzusehen, um in der Gegend um Warschau und Lubin. Und dann auch als Finale dieser Reise sich mal kurz abzukapseln von der Gruppe und das Haus anzuschauen, wo die Großmutter gelebt hat. Und wir erfahren dann so ein bisschen über den Film hinweg, dass Jesse Eisenberg also so mitten im Leben steht. Er hat einen ziemlich stressigen Job, arbeitet viel, hat aber auch eine Frau und ein Kind, um die er sich kümmert, die er sehr, sehr liebt. Da scheint also alles in Ordnung zu sein, aber es ist halt auch viel Arbeit notwendig. Er ist halt sehr eingespannt in sein Leben. Und Benji ist so ein bisschen dieser Abgehangene, der viel Zuneigung braucht, der es nie so richtig geschafft hat, der irgendwie nur so durch sein Leben rumlungert und meandert und nach dem Tod dieser Großmutter wahrscheinlich viel von seinem Lebenshalt verloren hat und jetzt eben entsprechend von David genommen wird und ihn eben mit auf diese Reise nimmt. Und wir schauen den beiden dabei zu, wie sie eben dahin fliegen, dort ankommen, die Woche dort verbringen miteinander und dann einiges erleben. Und du hast es gerade angesprochen, das ist das Coole an diesem Film. Der ist nahbar, weil der A, richtig gut beobachtet ist und B, der nimmt ganz viele Klischees. Du denkst jetzt sofort, absolutes Klischee. Und jeder von uns hat das schon mal erlebt. Und ich hatte das auch. Der Reiseführer in diesem Film, mein letzter Reiseführer, war exakt genau so. Der war exakt genau so. Und das war, ich war in Berlin und das war ein Reiseführer, der eine kleine Stadtführung mit uns gemacht hat und der Typ war kein Berliner, sondern Kölner. Und das ist so weird, der aber sich da so drin verloren hat und dich die ganze Zeit mit Jahreszahlen und Fakten und Daten und wie so ein Berliner es zugeschmissen hat, obwohl er selber nicht ist. Und genau das ist das hier auch. Das ist ein Brite, der irgendwas studiert hat mit jüdischer Geschichte, der sich super interessiert für das Ganze und in Warschau Reiseführer ist für eine Holocaust-KZ-Tour. Also das ist an Absurdität nicht zu überbieten, aber es ist genau so. Und das begegnet dir einfach wahnsinnig oft sowas. Und das ist einfach toll gemacht in diesem Film.
Oh, wir sind mal wieder bei KZs gelandet.
Ja, also ich bin etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite muss ich sagen, für seine zweite Arbeit sehr gut. Und Kieran Culkin macht einen tollen Job, diesen verlorenen, kaputten eigentlich eher Charakter dazu. Und da hast du das Problem gesagt. Dieses, das Wiederbenutzen des Interessengebiets Nazi-Vergangenheit ist an der Stelle für mich nichts, was es gebraucht hätte. Das ist ein bisschen abgeschmackt. Die Reise zu gucken, wo kommt die Oma her, ohne, ohne so tief in dieses, in das, das, das Warschauer Ghetto zu gehen und sowas, hätte es vielleicht auch getan. Ich weiß es nicht. Ich habe den auch am Ende nicht so gefühlt, wie ich gerne hätte. Manchmal kam mir das sogar so ein bisschen aufgesetzt vor. Weißt du, der eine ist kaputt und der andere versucht ihm irgendwie zu helfen. Der ist aber auch selber, die sind ja beide verloren in ihrer Welt. Die sind ja beide nicht glücklich. Der eine hat sehr viel Rhythmus in seinem Leben, der andere hat gar keinen Rhythmus. Dann kommt ja noch der dramatische Zwischenfall, den wollen wir jetzt ja nicht spoilern oder sowas, das macht das Ganze halt eben nicht besser. Und dann gehen sie quasi Sightseeing machen an den schlimmsten Orten, die man sich nur vorstellen kann.
Naja, sie machen eine Aufarbeitung als Zeit.
Ja, aber sie arbeiten, aber wir lernen, also für meinen Geschmack ist das so, ich lerne zu wenig von diesen Charakteren wirklich kennen, als dass es eine Aufarbeitung ist. Außer, dass sie am Anfang und am Ende wissen, wir haben uns auseinander dividiert. Wir haben unterschiedliche Leben, weil wir unterschiedliche Menschen sind, die Dinge unterschiedlich sehen. Das wussten wir am Anfang ja schon, sonst lernen wir ja nichts Neues kennen. Also dieser, ja, weiß ich nicht so genau. Also ich fand den gut und es ist toll, dass es diese Filme gibt und es ist für mich ein kleiner Indie-Film mit tollen Schauspielern, der auf jeden Fall auch den Rummel, den er jetzt kriegt, ich meine, der ist auch Oscar nominiert, soweit ich weiß, zumindest Kieran Culkin, ne?
Absolut zu Recht.
Der auf jeden Fall. Der hat auch jetzt den gestern Abend den SAG Award gewonnen, auch zu Recht und schon andere
Preise. Das ist halt auch seine, das ist so eine, ich meine, er spielt so eine Rollen halt einfach weg, aber das ist halt trotzdem. Es ist halt so brillant, weil es gibt so zwei Szenen im Film, die so rausstechen. Einmal ist es für mich das Gespräch im Zug in der ersten Klasse, wo es eben auch um diese Thematik des, ne, echten Schmerzes und das, ich finde, das hat mich schon zum Nachdenken angeregt auf eine gewisse Art und Weise. Ne, unsere jetzigen Privilegien und dann bist und deswegen finde ich den Kontrast auch auf dem Weg zum Warschauer Ghetto und im Zug zu sitzen und sich seiner eigenen Vergangenheit polnischer Abstammung irgendwie zu stellen. Ich fand das sehr berechtigt, dass ihn das in seiner Weltanschauung so mitgenommen hat. Auch weil er eben diese Vergangenheit eben wahrscheinlich noch viel mehr schon durchlebt hat, was seine Oma erlebt hat und so, als wir das machen, die einfach mit der Vergangenheit schon abgeschlossen haben. Also ich habe das schon so sinnvoll erachtet. Und dann eben dieser Monolog, muss man ja fast sagen, von Jesse Eisenberg in diesem Restaurant, wo Kieran Culkin dann ans Klavier geht, wo David dann versucht zu erklären, warum er ihn so sehr, sehr liebt, aber auch gleichzeitig so von sich wegstoßen möchte, aber nicht für ihn da sein kann, wisst ihr? Diese Ohnmacht, in der er da ist. Also dieser respektlose Charme, den Kieran Culkin halt einfach so gut rüberbringt da auch. Du denkst dir jedes Mal, oh, geh mir nicht auf den Sack. Und dann haut er was raus und denkst dir so, aber bloß gut, dass das mal jemand anspricht. Und das ist irgendwie diese Diskrepanz von, ich wäre so gern so wie er, aber ich bin auch so froh, nicht so wie er zu sein, weil guck dir mal an, wie scheiße es ihm geht. Ich finde, das ist halt so wunderbar rübergebracht worden von den beiden.
Mhm. Ja. Und ich fand ich bin auch ganz schnell dabei, immer zu sagen, ach ja, jetzt holt er wieder die KZ- und Nazi-Keule raus und so, um Emotionen zu triggern. Hatte ich nicht einmal das Gefühl in diesem Film. Ich fand es super passend für die Story dieser Leute, die wir hier sehen. Und ich fand es auch gut von der Perspektive her, weil du diesen Film nicht als allwissender Erzähler erzählt bekommst, sondern du weißt unwesentlich mehr als die anderen in der Reisegruppe. Du bist quasi eigentlich wie noch ein Mensch in dieser Reisegruppe und das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und der Film gehört ein bisschen zu den Filmen, wo ich mir denke, ja, der hätte auch gerne noch 20 Minuten, eine halbe Stunde länger sein können. Hätte ich gerne sogar noch mehr irgendwie, wäre ich noch näher eingetaucht, aber eigentlich war auch alles gesagt zwischen den Figuren, ohne dass es mir tot erklärt wurde.
Ich mag die Reisegruppe, ich mag die verschiedenen Charaktere, ich mag, was sie sagen, die Dialoge, die Momente, die du aufgezählt hast. Was ich nicht mag, ist, dafür müssen sie nicht nach Warschau ins Ghetto hin, denn keiner der Charaktere macht deswegen eine Veränderung durch. Die Veränderung ist durch andere Sachen getriggert, durch die Gespräche, durch das Aufen. Weißt du, stell dir mal vor, dieser ganze Film wäre die Reise. Du steigst ein in den Zug und es dauert, warum auch immer, weil du den blauen Zug nimmst, dauert 4 Tage oder 5 Tage. Und die Leute würden sich in diesem Zug treffen oder auf dem Boot oder sowas, weißt du? Wie ich meine, so kammerstückmäßig. Ohne, dass du diese Variante hast, dass du ankommst da, wo das Leid über allem hängt. Diesen Teil, ich habe den nicht gebraucht und dann habe ich ihn mir auch
den Krumm genommen. Auch nicht. Du hast schon recht. Ich glaube, es steht auch symbolisch dafür, dass man sich erstmal auf diese Reise zu dem größten Schmerz, ne, begeben muss. Und der ist halt in unserer Menschheitsgeschichte nun mal sehr gut dort lokalisierbar. Und ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen eine Metapher, die halt Jesse Eisenberg hier benutzen wollte, weil er hätte sie sonst ja auch gar nicht mit dieser Abstammung versehen müssen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Tangente und die Geschichte hätte auch ohne funktioniert, du hast schon recht. Aber das ist halt im wahren Leben, muss ich am Ende des Tages sagen, auch so. Wann, du hast dich mit einer Person auseinandergelebt, die du eigentlich immer mochtest. Und was bewegt dich dazu, diesen Faden wieder aufzugreifen? Da muss es schon tatsächlich irgendwie so ein kulturelles oder familiäres Ereignis ergeben, was überhaupt diese Menschen so mobilisiert und auf diese Odyssee, das ist ja schon eine Odyssee eigentlich, bringt, um sich mit Sachen zu konfrontieren, die sie sonst, die halt in ihrem Alltag gar nicht stattfinden. Das ist wie so eine Abkapselung von dem reellen Leben. Und deswegen finde ich das auch ganz toll, dass du nicht die Frau siehst, mit Jesse Eisenberg telefoniert, dass du nicht das Kind ständig auf dem Handy, na gut, man sieht es einmal kurz, aber dass du nicht diese reelle Welt siehst, sondern das wird alles uns überlassen. Man sieht nicht, wie heruntergekommen Kieran Culkin dort haust oder was auch immer er jetzt macht, nachdem er dort beim Flughafen einfach sich nicht traut, nach Hause zu gehen, weil es ihm so schlecht geht. Und ich glaube, da ist die eigentliche Stärke des Films, weil er eigentlich so viel erzählt, indem er es gar nicht erzählt.
Ich hatte ja auch gerade so einen Gedanken, den ich wieder verloren habe, jetzt habe ich ihn wieder. Ich glaube, das hat mir nämlich auch einfach gefallen, das, was du jetzt quasi kritisierst, dass ja, ich hätte das nicht gebraucht, dass die da hinfahren und so, das ist eigentlich auch wieder eine gute Aussage am Ende, weil der Film hat viele Klischees und auch ein Klischee ist, ja, das ist ja unsere Vergangenheit, da kommt unsere Großmutter her, also unsere Familie, wir müssen da jetzt hinfahren. Mhm. Das ist einfach so ein Mechanismus und so ein Reflex, den die denken, den müssen die jetzt machen. Und ich finde, das wird eigentlich super ad absurdum geführt in dieser geilen Szene, die fand ich zum Beispiel eine mit der besten Szenen, wie die am Geburtshaus ihrer Großmutter ankommen und feststellen, was machen wir denn eigentlich hier? Ja. Jetzt stehen wir hier. Ja, irgendwas müssen wir noch machen. Und dann das Ding mit den Steinen und wie das aufgelöst wird, fand ich brillant.
Stimmt, ja.
Weil das steht so für so einen Reflex, ja, das macht man halt so. Mhm,
genau. Die Szene am Grab, die das mit dem Stein ja auch impliziert, die fand ich auch eigentlich recht clever, wie er dann halt auch sagt, ey, du haust die ganze Zeit mit Fakten um dich, wir laufen hier seit Tagen durch Warschau, also quasi nicht durch Warschau, aber
Wir sind in Polen.
Wir sind in Polen, genau.
Haben keinen einzigen Polen getroffen.
Und wir setzen uns aber überhaupt nicht mit der Kultur auseinander. Wer liegt denn hier eigentlich? Das ist mir doch völlig egal, so, weißt du? Und das meine ich, das ist halt immer so, erstmal denkst du dir so, ach, halt doch mal das Maul. Und je mehr er dann redet, denkst du dir so, ja, stimmt, eigentlich ist es alles eine Farce hier, ne? Und das, ja, also der ist für ein, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, als Nebendarsteller ist Kieran Culkin nominiert. Das Ding wird er bestimmt auch holen. Und bestes Originaldrehbuch. Ich würde mich super freuen für Jesse Eisenberg, weil das ist wirklich die Definition eines gut geschriebenen Drehbuchs. Da ist nicht so viel Fleisch dran. Das ist tolle Dialoge. Und wenn du das schaffst, halt so einen Film zu machen, der sich nur über Dialoge und nuanciertes Schauspiel trägt, muss ich sagen, dann hat das auch wirklich verdient. Also in der diesjährigen Oscar-Auswahl auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, da bin ich ganz bei dir. Und Kieran Culkin, wir könnten uns noch ein bisschen drüber aufregen, dass er als Nebendarsteller nominiert ist.
Ja, das ist ja wie mit Zoe Saldana, ne? Also es ist ja totaler Kick.
Ja, gut, aber ja, wenn, und da bin ich komplett bei dir oder euch, wenn so ein Film gewinnt für das, was er da macht mit den kleinen Mitteln, die er hat, mit, man kann ja auch sagen, das ist die zweite Regiearbeit, er ist also jetzt noch kein Typ, der schon 10, 20, 30 Filme auf dem Buckel hat oder sowas. Und das kommt dabei raus, das ist super. Meine Kritik ist nur, nachdem ich letztes Jahr mit Zone of Interest einfach, der steht für mich immer noch über allem, die Art, wie das gemacht wurde. Der Holocaust-Ansatz hat sich bei mir so ein bisschen abgeschmackt. Vor allem auch dadurch, dass das in Polen natürlich, es gibt, und das ist ein schlimmes Wort, es gibt den Holocaust-Tourismus, dem da gehuldigt wird. Ja, das machen wir alles mit, weil, ja, ich weiß, die machen es aus dieser Familie und aus dieser Denke daraus und sowas, aber das an dem Haus zum Beispiel fand ich da deutlich effektiver. Weil da erstmal dieses Verlorensein, du stehst, ich meine, ne, wenn wir das machen würden, wenn ich jetzt, wenn ich nach Neapel fahre, um zu gucken, wo mein Papa aufgewachsen ist, wüsste ich ja nicht, was ich in diesem Haus mache. Das gehört uns ja gar nicht. Das ist dann irgend so eine kleine schäbige.
Das ist so eine romantische Vorstellung, ne?
Ja, und dann denkt man, jetzt müssen wir noch das eine Ding machen, bei dem wir dann in Zukunft auch daran denken, dass wir es gemeinsam gemacht haben, nachdem wir so lange uns entfernt hatten und am Ende dann ja doch wieder immer noch in Entfernung bleiben, weil es einfach zwei komplett unterschiedliche Menschen sind. Ich glaube, ich hätte es einfach effektiver gefunden, wenn sie da nicht angekommen wäre. Es ist einfach so, vielleicht bin ich da auch verbohrt jetzt in meinem Kopf. Ich hätte es als Kammerspiel besser gefunden, wenn wir da gar nicht ankommen. Oder die in der falschen Stadt landen und da nicht weg können, weil sie, ignorant wie sie sind, kein Polnisch können und das ist eine Dorfgemeinschaft und sie müssten sich mehr mit den Leuten auch auseinandersetzen. Ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem ein toller Film und von dem, was wir da im Oscar-Rennen haben, auf jeden Fall einer, wo ich überhaupt keinen Schmerzen habe, wenn der abräumt. Gar nicht.
Und der ist ja auch nicht für beste Kamera oder sowas nominiert, sondern der hat die
Obwohl
beiden...
Obwohl er gut aussieht. Also auch das kann man ihm nicht vorwerfen.
Es ist halt kein herausragender Film, filmisch gesehen, sondern wie gesagt, diese beiden Kernkompetenzen, Schauspiel und Drehbuch, macht er und das ist völlig fein und sind coole Typen und Jesse Eisenberg ist, ich finde das krass, dass er sich das zutraut. Und hat's meiner
Meinung nach. Ist auch ein schräger Typ. Ist auch ein schräger Typ, das muss man, glaube ich, auch sagen.
Und auch sehr, sehr schön, wie wir es ja bei diesen Awards, die du erwähnt hast, in der Dankesrede gesehen haben, hat er sich ja wahnsinnig niedlich bei Emma Stone bedankt.
Ja.
Die seit die beiden zusammen Zombieland gemacht haben, immer zu ihm gehalten hat, immer gesagt, immer sich interessiert hat für seine eigenen künstlerischen Ergüsse abseits der Schauspielerei und ihn darin bestärkt hat und ihn dann eben auch gesagt hat, hier, schreib mal was und so. Und alles von ihm, jeden kleinen Hirnfurz, den er irgendwo veröffentlicht hat, gelesen hat und gesagt hat, ey, das fand ich witzig und das fand ich cool. Mhm. Und diesen Film hier auch produziert hat. Ja. Da schließt sich dieser Bogen jetzt halt. Und
ich glaube auch, dass das eine liebe Person Geschichte ist, die Emma.
Ja, jetzt gibt's noch mal einen extra Punkt hier.
Ja, also
von
ihr
Emma
könnt
Stone,
unser Discord gerne mal mit Emma Stone vollscheißen. Das ist überhaupt kein Problem.
Die einzige Frau, die sogar mit, ich weiß nicht, wie nennt man diesen Kurzhaarschnitt, den sie gerade hat, selbst darin sieht sie fantastisch aus.
Das stimmt, ja.
Gut.
Danny, jetzt sind wir wieder auf so einer künstlerisches Show. Talent reduziert aufs Äußere. Naja,
du wolltest nur eine nette Geschichte erzählen. Wir wissen doch beide, dass du dich gefreut hast, als der Name im Abspann auftauchte.
Aber um es kurz zu machen, guckt Real Pain, es ist ein fantastischer Film. So.
Man hat mal wieder eine Folge, ne? Brutalist, Real Pain, das heißt, als hätten wir hier eine Wrestling-Best-of besprochen. Absolution.
Ja.
Crazy.
Stark. Naja.
So, dann lass mal hier beenden. Auch wir wollen die Mel Gibson 90 Minuten und nicht länger. Deswegen
tschüss, so ciao. Das nämlich mit, und goodbye.
Bleibt spoilerfrei, ihr kleinen Hasen.
Boah.
Ihr Rammler.